Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Zeitenwenden, ein Kommen und Gehen. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich habe das Vergnügen für Sie, diese Vortragsreihen zu organisieren. Wir sind tatsächlich in der 29. Folge. Es könnte also sein, dass Sie den einen oder anderen Vortrag verpasst haben, der da bisher lief, über die letzten 18,5 Jahre. Falls ja und Sie nacharbeiten wollen, dann können Sie das tun. Ich werde Sie dann auch gelegentlich abfragen. In diesen hübschen Faltkarten, da ist eine Internetseite angeführt, auf der immerhin über 300 Aufnahmen sind von vorherigen Vortragsreihen. Nein, ich glaube nicht. Letztens sagte mir jemand, es sei immer bedrohlich, wenn ich das so sage, dass da 300 Vorträge. Nein, ich nehme nicht an, dass Sie die alle hören. Und nein, ich erwarte es auch nicht. Nein, ich frage Sie auch nicht ab. Ich wollte es Ihnen einfach nur sagen. Und wenn Sie mögen, dann hören Sie rein. Da sind schon ein paar tolle Vorträge und Reihen vorhanden. Und ich mache das natürlich nur, um meine Eitelkeit zu frönen. Das ist wahrscheinlich das größte Archiv dieser Art an einer deutschen Hochschule. Und das muss ja wenigstens einer ab und zu mal sagen. Das ist hiermit geschehen. Jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil. Wir haben heute Abend wieder einen spannenden Vortrag vor uns. Wir haben zu Gast Professor Dr. Heinz-Ulrich Nennen. Er kommt aus Karlsruhe zu uns, wo er sagt man eigentlich KIT oder sagt man KIT oder wie sagt man? KIT klingt ja irgendwie nach Fenster. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber die Karlsruher Universität heißt nicht mehr Universität Karlsruhe, sondern Karlsruher Institut für Technologie. Und da lehrt Herr Nennen, nämlich Philosophie. Philosophie und Sozial- und Erziehungswissenschaften und hat sich in Philosophie promoviert und habilitiert. Habilitiert habe ich noch in Erinnerung. Da hat er, als damals Sloterdijk mit seinem Menschenpark in einer öffentlichen Diskussion war, da hat Herr Nennen in seiner Habilitation so eine Art Echtzeitanalyse dieser Debatte gemacht. Ein spannendes Unterfangen und auch methodisch, glaube ich, nicht unbedingt sehr gewöhnlich in der Philosophie. Von daher sehr spannende Arbeit, entstanden bei Klaus Kornwachs, bei dem ich promoviert habe und er habilitiert. Dann war Herr Nennen an der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Stuttgart. Das gab es tatsächlich mal in Baden-Württemberg, eine Akademie für Technikfolgenabschätzung. Und Sie entnehmen es meinem leichten Unterton, es gab es sie kurz, ich glaube 10 Jahre oder so, das war es dann. Vorbild war das OTA in Washington, das Office of Technology Assessment. Das gab es auch mal, kurz, ein Think Tank, wie man heute neudeutsch sagt, mit 500, 600 Wissenschaftlern, die die Aufgabe hatten, nichts anderes zu tun, als die Kongressabgeordneten zu beraten, wenn Gesetzgebungsverfahren liefen, die irgendwas mit Technik zu tun hatten, dann denen zu sagen, was könnte daraus vielleicht entstehen, woran ihr nicht denkt. Ja? Diese Art von Politikberatung scheint mir nach wie vor eigentlich eine sinnvolle Sache zu sein, aber sinnvolle Sachen haben eben auch ihre Zeit. Etwa 10 Jahre lief das OTA, dann war es da auch vorbei. Wie auch immer, Herr Nennen hat da einen reichen Erfahrungsschatz und heute wird er uns aus diesem Erfahrungsschatz schöpfend etwas sagen über den Burnout der Gesellschaft. Mal gucken, ob Sie hier heil rauskommen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Nennen und nachher diskutieren wir wieder.
Lieber Herr Friedrich, liebe Studenten und Studentinnen, sehr geehrte Damen und Herren, wenn man von der Alp herunterkommt, von der Schwäbischen Alb und hier Richtung Bodensee fährt, geht das dann unter 460, 470 Meter und dann beginnt der Nebel. Und da ist mir dann die Ballade eingefallen vom Ritt über den Bodensee. Ne, also das ist Gustav Schwab und es gibt ja dieses bemerkenswerte Brunnen. Skulptur, ein Projekt, was, glaube ich, auch Bürger der Stadt verunglimpft oder lächerlich oder lustig macht. Jedenfalls, ein Reiter will unbedingt noch vor der Dämmerung, vor der einbrechenden Dämmerung, die Fähre erreichen. Und das ist mitten im Winter und er ist offenbar nicht ganz ortskundig. Es ist Winterlandschaft und er reitet wie der Teufel. Und dann gibt es immer mal so Zeichen, so Schneegänse und also es gibt immer mal Zeichen, die er übersieht. Ja? Und irgendwann hält er an, weil ihm irgendwas vertraut vorkommt. Dann fragt er eine Frau, wo ist denn jetzt hier der Bodensee? Dann sagt die Frau, der liegt hinter ihm. Der ist also im Galopp über den gefrorenen Bodensee geritten. Und dann fällt er tot vom Pferd. Das fiel mir ein, als ich hier eben im Nebel. In Westfalen ist es, glaube ich, gerade nicht neblig. Ich weiß nicht, wie oft das hier ist. Ja, vielen Dank für die Einladung nach Konstanz und die Gelegenheit, Wendezeiten einmal als solche in Augenschein zu nehmen. Es gibt da nämlich gewisse Gemeinsamkeiten. Der aktuelle Zeitgeist leidet schon seit geraumer Zeit an einem massiven Utopieverlust. Jede Hoffnung auf bessere Zeiten scheint zu verblassen hinter einer anschwellenden Flut von Befürchtungen, dass alles noch schlimmer kommt, dass wir alle Gipfel längst hinter uns haben und dass nun unaufhaltsam der Abstieg beginnt. Dagegen beginnt Ernst Bloch sein Prinzip Hoffnung, ein zweibändiges Mammutwerk über Träume, Hoffnungen, Wünsche und Utopien mit folgenden Worten. Das ist Prinzip Hoffnung, Vorwort. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Viele fühlen sich nur als verwirrt, der Boden wankt. Sie wissen nicht warum und von was. Dieser ihr Zustand ist Angst. Wird er bestimmter? So ist es Furcht. Es komme darauf an, nicht das Fürchten, sondern das Hoffen zu erlernen. Die Hoffnung, hat Bloch unermüdlich verkündet, sei ins Gelingen verliebt und nicht ins Scheitern. Daher sei es unabdingbar, vergangene Erfahrungen ernst zu nehmen. Stattdessen ist das Prinzip Hoffnung zynischerweise zum geflügelten Wort geworden. Man reibt sich den Bauch beim Verkünden dieser angeblich überaus bedeutsamen Erkenntnis, dass naives Wünschen höchst selten in Krisen geholfen hat. Genau dagegen hatte Ernst Bloch die Hoffnung zum Prinzip erhoben. Zu einer erfahrenen, einer gelehrigen Hoffnung, die aus Schaden klug geworden ist. Diese Doctor's Peace ist eine Hoffnung mit Trauerflor. Sie weiß um das Scheitern allenthalben und ist bereits aus allen diesen Lektionen des Scheiterns die Konsequenzen zu ziehen. Angst dagegen war schon immer ein schlechter Ratgeber. Angst machen gilt nicht. Es kommt vielmehr darauf an, sich in Dialogen und Diskursen ergebnisoffen und unvoreingenommen zu beraten. Zugleich verfügen wir in unserem kollektiven Unterbewussten über eine ganze Reihe sehr tiefer Erfahrungen, die wir größtenteils nur vom Hörensagen kennen. Zuversicht lässt sich auch herstellen durch gemeinsames Verstehen, und das macht menschliches Leben, Menschwerdung und Menschsein aus. Wir müssen uns selbst orientieren und dazu dienen Dialoge und Diskurse, weil wir als Menschen unsere Erfahrungen miteinander austauschen können. Aber gegenwärtig ist der Zeitgeist derart angespannt, sodass es immer schwerer fällt, überhaupt noch bereit zu sein zum Dialog und fähig zum ergebnisoffenen Diskurs. eine Vorbemerkung. Der Grundgedanke meines heutigen Vortrags geht auf ein Schlüsselerlebnis zurück, als ich vor geraumer Zeit im Gutenberg-Museum zu Mainz vor einer Zeitungsdruckerpresse stand, fand ich gegenüber eine Präsentation über Karl Marx. Das hat mich verwirrt, weil ich zunächst keinen Zusammenhang sah. Gewiss, Karl Marx war Chefredakteur der zum 31. März 1843 verbotenen Rheinischen Zeitung. Aber was hatte das wiederum mit Johannes Gutenberg, dem Buchdruck und mit der Druckerpresse zu tun? In einer berühmten Karikatur aus der damaligen Zeit wird Karl Marx als Prometheus in Szene gesetzt. So wie der Mythenheld einst am Kaukasus angekettet war, wo ihm der Adler des Zeus tagtäglich die Leber abweidete, so wurde nun Karl Marx in Szene gesetzt, angekettet an eine Druckerpresse, während der Preußenadler ihm an der Leber nagt. Um das mit der Leber zu verstehen, sollte man sich vor Augen führen, dass die antike Physiologie den kleinen Blutkreislauf, also den zwischen Lunge und Herz, kannte, aber nicht den großen. Die Leber galt daher als Sitz der Lebensenergie. Die Leber produziert dieser Anschauung zufolge das Blut, was dann zu den Organen gepumpt und dort wie Treibstoff verbraucht wird. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum auf Geheiß des Zeus, dem Gott des Fortschritts, also Prometheus, tagtäglich von der Leber so viel Energie abgezapft wurde, sodass er zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig Energie hatte. Nach einigen Überlegungen wurden mir gewisse Zusammenhänge deutlich, sodass ich Seminare über Mediengeschichte veranstaltete und seither auch Medienanthropologie betreibe. Es gibt nämlich viele gute Gründe für die Hypothese, dass neue Medien ganz bedeutende Kulturrevolutionen auslösen können. Um diese Wendezeiten zu verstehen, braucht es nicht nur eine kleine Geschichte der Menschheit, sondern die ganz große Erzählung. Gewiss interessieren wir uns vor allem für die eigene Gegenwart, für die aktuellen Krisen und Umbrüche, die bereits am Horizont sichtbar werden. Aber es ist auch hilfreich, besser zu verstehen, wodurch Krisen eigentlich ausgelöst werden. Und wir leben inzwischen ganz eindeutig in multiplen Krisenzeiten. Bei alledem habe ich neuerdings einen Baum vor Augen. Bitte? Lauter? Ja, okay. Ja, gut. Lauter stellen kann man das nicht, ne? Ich muss es... Ja, okay. Also, bei alledem habe ich neuerdings einen Baum vor Augen, dem übel gelaunte Zeitgenossen etwas eigentlich Unvorstellbares angetan haben. Es ist eine leidende Weide, dem destruktive Zeitgenossen noch glühende Grillkohle durch ein Astloch in den Stamm hineingeschüttet haben. Der Baum brannte innerlich. Die von mir gerufene Feuerwehr brauchte eine geraume Weile, den brennenden Baum zu löschen. Diese Weide ist für mich zum Fanal geworden. Seither schaue ich dem stillen Leiden der Weide zu und sehe, wie die Krone bereits schütter geworden ist. Die Trauerweide trauert jetzt wirklich über alle Maßen. Dieser Baum steht für den Zeitgeist. Wer mit den Nerven fertig ist, greift zur Gewalt. Und der Burnout steht allenthalben wie eine traurige Gestalt in der Ecke. Wir sind offenbar in vielerlei Hinsicht überfordert. Ich möchte mir heute Abend die bereits erwähnten 5 Grundfragen aus dem Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch zum Leitfaden machen. Also, wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Das möchte ich exemplarisch angehen anhand von 2 Kulturrevolutionen, die bereits hinter uns liegen, aber noch immer nachwirken. Erstens möchte ich die zweitgrößte Krise der Menschheit vor Augen führen, anhand der Initiative zum Prozess der Zivilisation vor rund 14.000 Jahren, als zunächst neue Herren und dann die ersten Bauern aufkamen, möchte ich demonstrieren, dass hinter den Kulissen großer Kulturrevolutionen stets eine Macht steht. Das bedeutet, dass ein bestimmter Geist, ein Wille, ein Glaube, eine Weltanschauung, dass eine bestimmte Auffassung von Wirklichkeit allgemein verbindlich durchgesetzt wird. Zweitens möchte ich über die größte aller Krisen in der Menschheitsgeschichte, über den Ursprung der Menschwerdung sprechen, weil erklärungsbedürftig ist, dass etwas geschah, worauf kein Tier kommen würde, wenn es auch nur einigermaßen bei Verstand ist. Es ist natürlich blanker Irrsinn, die angestammte ökologische Nische hinter sich zu lassen, um nie wieder zum bewährten Baumleben der Primaten zurückzukehren. Auch hier ist es wieder eine Macht und ein Medium, das dabei eine ganz bedeutende Rolle gespielt haben muss, nämlich die Sprache. Drittens soll der eigentliche Auslöser identifiziert werden, also die Bedingung für die Möglichkeit der Menschwerdung ebenso wie die der Zivilisation. In allen diesen Krisen waren Sprache und Macht der Auslöser für gewaltige Kulturrevolutionen. Während die Macht bestimmte Verhältnisse erzwingen und andere unmöglich machen kann, ermöglicht es die Sprache, dass sich Zeitgenossen freiwillig oder auch gezwungenermaßen auf ganz bestimmte Auffassungen von Wirklichkeit verständigen. Also wir sprechen da vom radikalen Konstruktivismus, und das ist jedes Mal ein Anstoß zum Protest. Und mir fiel auf der Fahrt hierher fiel mir ein Beispiel ein. Es ist eine Konstruktion, so wie wir unsere Wirklichkeit konstruieren. Es ist eine Konstruktion, dass lange Zeit gedacht wurde, dass also zum Beispiel, wenn eine Frau und Mutter ein Mädchen bekommt, dass das Mädchen minderwertiger sei als der Junge. Ja? Das ist eine Konstruktion. Eine Konstruktion ist es ferner, dass die Biologie und Gott und sonst wer diese Verhältnisse so gewollt hat und nicht anders. Das ist eine Konstruktion. Und trotzdem leben sehr viele danach. Ja? Es leben sehr viele im Sinne dieser Konstruktionen. Das heißt, schauen wir uns ruhig mal ein bisschen kritischer über die eigene Schulter. Weil neue Medien, die Dialoge und Diskurse massiv beeinflussen können, verändern sich auch Worte und Modellvorstellungen. Und damit wandelt sich auch die Wahrnehmung von Wirklichkeit. Fünftens lassen sich generell drei Stadien einer Wendezeit unterscheiden, die nicht selten über mehrere Generationen verläuft. Zunächst kommt es zur Krise, dann zur Katharsis und schließlich zur Transformation. Offenbar lassen sich diese individualpsychologischen Kategorien auch auf Staaten, Gesellschaften und ganze Kulturen übertragen. Auf die Phasen von Krise, Katharsis und Transformation werde ich später wieder zurückkommen. Also die Krise ist der Moment, in dem etwas nicht mehr so weitergeht wie bisher. Die Katharsis ist ein Prozess der Umwandlung, in dem man sich häutet, eine Metamorphose durchmacht, vielleicht einen symbolischen Tod stirbt, um dann anders wiedergeboren zu werden. Also wiedergeboren zu werden im Sinne der Psychologie oder auch der Soziologie. Und die Transformation wäre dann dieser Prozess, aus dem also, wenn sich also aus der verpuppten Raupe der Schmetterling herausquält. Ja? Also wer hätte das gedacht? Ein erster Überblick. Am Anfang war das Wort und am Anfang aller Anfänge steht die Sprache. Also ich erdreiste mich, ohne dass ich das nachweisen kann, zu behaupten, dass die Vormenschen bereits haben, irgendwie sich verständigen können müssen. Das behaupte ich deswegen, weil meines Erachtens es nicht möglich ist, die Menschwerdung ansonsten hinzukriegen. Dann kommen sehr viel später auch andere neue Medien hinzu, wie das Schreiben, das ist 4000 vor, ja? Das Drucken und schließlich auch die Digitalisierung. Zugleich sollte man aber eines nicht übersehen. Im Hintergrund steht immer eine Macht, eine Herrschaft, die sich auch mit Gewalt durchsetzen wird. Solche Mächte entstehen im Nexus zwischen Religion und Politik. Sie sind dazu angetan, eine bestimmte Vorstellung von Wirklichkeit vorherrschend werden zu lassen. Und genau das wird durch Glaube, Sprache und Weltanschauung möglich gemacht. Eine Kultur und eine Gesellschaft wird sich immer auf ein bestimmtes Konzept von Wirklichkeit verständigen wollen. Das geschieht aber oft nicht gerade freiwillig, sondern eher gezwungenermaßen. Sprache erlaubt es, sich zu beraten über mögliche Vorstellungen, Auffassungen und alternative Deutungen von Wirklichkeit. Dabei wird im Zuge der Mediengeschichte ganz allmählich die Reichweite von Botschaften erhöht. Wenn zum Reden das Schreiben, dann das Drucken und schließlich auch noch Digitalisierung und Internet hinzukommen. Wer sprechen kann, findet Gehör an Ort und Stelle, also in der eigenen Gegenwart, aber nur in nächster Nähe. Wer schreiben kann, spricht bereits in eigener Abwesenheit. Und wer noch dazu auch drucken kann, spricht bereits zu ganz vielen, unabhängig von Raum und Zeit. Wer jedoch Digitalisierung, künstliche Intelligenz und das Internet zur Verfügung hat, spricht nicht mehr nur unabhängig von Raum und Zeit, sondern kann womöglich selbst damit die Kommunikation selbst ebenso wie die Konstruktion von Wirklichkeit beeinflussen. Es spricht manches dafür, dass die repräsentative Demokratie schon bald obsolet werden könnte. Ebenso wie die Wahlmänner im Konvent der Präsidentschaftswahlen in den USA, die noch aus der Postkutschenzeit stammen. Wenn Sie sich das überlegen, es ist ja nett, Traditionen sind nett, ja? Aber es braucht einen Präsidentenwahlkonvent mit der Aufgabe, dass sich dann da Wahlmänner und Frauen einfinden, weil das Land ist ja so groß, ja? Ja, ja. Also, das soll auch nur ein illustres Beispiel sein dafür, dass wir an Verfasstheiten kleben, die eigentlich schon bald obsolet werden dürften und auch obsolet werden sollten. Die zunehmende Unruhe, die überhandnehmende Ungeduld mit der Politik lässt sich auch so deuten, dass die Repräsentierten endlich selbst mehr mitbestimmen sollten, um sich davon zu überzeugen, dass Politik eigentlich bedeutet, sehr dicke Bretter zu bohren. Dieser Prozess der Umgestaltung hat bereits begonnen. Die Presse ist längst in den Sog dieser neuen Zeiten geraten, was sich daran zeigt, dass sie als fünfte Gewalt ihren eigentlichen Aufgaben nicht mehr gerecht wird. Offenbar nicht mehr gerecht werden kann. Wir können mit Analogien arbeiten, um uns vor Augen zu führen, dass sehr häufig dasselbe geschieht. Als das Privatfernsehen aufkam, imitierten die öffentlich-rechtlichen Anstalten eher, als dass sie bei ihren Qualitäten geblieben wären. Ähnliches ergibt sich jetzt auf der Ebene der öffentlichen Meinungsbildung. Es wird ein ungeheurer Konformitätsdruck erzeugt, der auch vor Verunglimpfungen und persönlichen Angriffen nicht zurückschreckt, wenn es um abweichende Meinungen geht. Es sind seltsame Zeiten, wenn Verstehen zum Sakrileg wird. Verstehen ist eine Sünde, ja? Das lässt sich anhand von Wortkonstruktionen wie Querdenker oder Putin-Versteher demonstrieren. Querdenker war vor gar nicht so langer Zeit einmal erwünscht und Verstehen bedeutet noch lange nicht Verständnis. Das sollte sich eigentlich von selbst verstehen. Kurzum, das ist der Befund. Der Geduldsfaden, anderen Meinungen, Stellungnahmen und Deutungen von Krisen und Maßnahmen zu ihrer Bewältigung ist gerissen. Wir sind nicht mehr souverän in unserer Meinungsbildung, seit wir uns konfrontiert sehen mit Sanktionen. Nicht von ungefähr ist die Schweigespirale, die ja hier unweit von Konstanz in Allensbach geprägt wurde, der Begriff wurde geprägt, die Schweigespirale ist nicht von ungefähr wieder da. Also über 50% der Deutschen sagen lieber nichts. Ja? Man will keinen Ärger. Ja? Viele äußern sich gar nicht mehr öffentlich, um keinen Ärger zu bekommen. Viele achten auf Triggerworte. Und wer auch nur eines dieser Tabus verletzt, wird auf der Stelle exkommuniziert. Aber treten wir ein paar Schritte zurück. Wie in einer Gemäldegalerie. Man kann das ganze Gemälde nur dann beurteilen, wenn man Abstand hat. In der Diplomatie wird in solchen Zeiten von Anpassungsschwierigkeiten gesprochen, wenn und wo große Veränderungen anstehen. Es ist vieles auch eine Frage der Zeit und ganz große Probleme werden oft erst im Verlauf vieler Generationen bewältigt. Also es ist ein durchaus auch zynischer Trick, den die Geschichte da macht. Man tauscht einfach die Menschen aus. Ja? Die Schrift entstand in Kontorhäusern. Sie wurde aus der Not geboren, mit Hilfe von Zeichen auf Säcken und Kisten zu notieren, was, wovon und wie viel denn noch im Lager ist. Aber das war nur der Anfang. Wir haben rund 200 Jahre gebraucht, um mit den Folgen des Buchdrucks fertig zu werden. Wir haben nochmals 150 Jahre gebraucht, um mit dem Entstehen der Öffentlichkeit umgehen zu können, die mit der Zeitungspresse aufkam. Und jetzt steht diese Öffentlichkeit offenbar selbst zur Disposition. Alles zerspringt in viele einzelne Teilöffentlichkeiten. Nun kann prinzipiell jene Auffassung über die Wirklichkeit öffentlich gemacht werden. Mit dem Buchdruck hat die katholische Kirche das Privileg der Zensur verloren. Als Bücher noch in Klöstern kopiert wurden, konnte die Kirche ganz allein entscheiden, also die katholische Kirche, was vervielfältigt werden sollte. Buchdruck, das bedeutet Reformation. Martin Luther hielt zwar nicht viel von der neuen Technik, aber er nutzte sie leidlich. Da der überwiegende Teil der Bevölkerung nicht lesen konnte, brachte man verunglimpfende Flugblätter mit Karikaturen unter die Leute. Also der Papst als Schwein mit Tiara, also die dreifache Krone, ja, das haben die Leute verstanden. Zeitungsdruck, das bedeutet Sozialismus. Einfach weil jetzt die Öffentlichkeit informiert wurde über die sozialen Verhältnisse. Dabei wurde die soziale Frage selbst zur Botschaft und darauf kam es vom Nachtwächterstaat zum Nationalstaat. Schließlich betrat der interventionistische Staat die Bühne der Weltgeschichte, wie wir ihn heute kennen. Es ist nicht die Zeit, die Umwälzungen im Einzelnen genauer vor Augen zu führen. Um solche Wandlungsprozesse zu verstehen, sollte man das Augenmerk legen auf den Wechsel der Macht und der Mächte, ebenso wie auf die Veränderungen in der Sprache und neu aufkommende Vorstellungen über die Konstruktion herrschender Auffassungen über die Wirklichkeit. Entscheidend war immer, wer, wann und wozu das Wort ergreifen und öffentlich sprechen durfte. Aber die Gatekeeper-Funktion von Kirche, Obrigkeit, Institutionen, Verlegern und Sendern bis hin zu den Moderatoren sozialer Netze wie Twitter und Co. sind inzwischen relativiert. Wir merken nicht einmal mehr, was sich alles wie schnell verändert, während wir daneben stehen und oft nicht einmal Trauer über die Verluste empfinden, weil vom Paradies her ein derart kräftiger Wind weht, der dem Engel der Geschichte bei Walter Benjamin ständig neue Trümmer vor die Füße wirft. Gestatten wir uns also eine Atempause mit einem finstern Bild über ein Bild. Ich zitiere Walter Benjamin über den Begriff der Geschichte. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint. Da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen, aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Zitat Ende. Ich werde gleich die Gegenfuge bringen. Zum Schluss. Zusammenfassend lässt sich konstatieren, es gibt nicht mehr das Veröffentlichte und das Verschwiegene, wenn alles öffentlich wird oder werden kann. Das Internet löst die vormalige Öffentlichkeit in ihrer Singularität ab. So entsteht eine verwirrende Vielfalt, mit der umzugehen zunächst einmal erprobt werden muss. Darin liegt auch der Grund für den Burnout der Gesellschaft, den wir gerade zu verzeichnen haben. Krisen sind dem Wortlaut nach sehr schnelle Wandlungsprozesse. Dann überstürzen sich die Ereignisse und bald schon wird sich herausstellen, ob das Leben überhaupt noch weitergehen kann. Krisen stehen am Anfang einer Wendezeit und lösen mitunter ganz große Kulturrevolutionen aus, bis hin zum Epochenwechsel. Aber im Vergleich zu diesem Ereignis in der Urzeit, das vor einigen Millionen Jahren bereits stattgefunden hat, sind alle Krisen, die danach gekommen sind, eher wie kleine Schwestern der Urkatastrophe, die bis heute nachwirkt. Meine Damen und Herren, die Liste der möglichen Antworten auf die Frage nach dem Wesen des Menschen und dem Unterschied zum Tier umfasst etwa 100 Kriterien. Darunter sind Lachen, Weinen, Spielen, Lügen, Kunst, Kultur, Krankenpflege, Totenbestattung, Arbeiten oder auch Werkzeuggebrauch, um nur einiges aufzuzählen. Immer wieder wird dabei auch die Sprache erwähnt. So berichtet der Aufklärer Denis Diderot von einer Begebenheit, die zu schön ist, um wahr zu sein, zu einem Orang-Utan, der in einem Glaskäfig des Parks von Versailles eingesperrt war und aussah wie ein in der Wüste predigender heiliger Johannes, soll der Kardinal von Polignac gesagt haben: Sprich,
und ich taufe dich.
Tatsächlich ist die menschliche Sprache etwas ganz Besonderes. Sie ist das Medium aller Medien. Sie ist die Conditio sine qua non, also die Bedingung für die Möglichkeit, den Quantensprung vom Affen zum Tier, zum Menschen zu vollziehen. Ja, auch das gibt es. Steht bei Pico della Mirandola, man kann unter die Tiere sinken und bis zu den Engeln aufsteigen. Ja? Wir sind also Wesen mit der Kompetenz, sich selbst zu gestalten, also im Guten wie auch im Schlechten, wenn das keine Freiheit ist. Betreiben wir also Anthropologie, lassen wir uns ein auf das, was seit etwa 100 Jahren in diesen interdisziplinären Diskursen über das Wesen des Menschen in Erfahrung gebracht wurde, dann muss Sprache zumindest rudimentär von Anfang an zur Verfügung gestanden haben. Die Frühmenschen hätten den ersten Schritt aus dem Tierparadies, die Ablösung von den Instinkten und den Weg in die Selbstorientierung und zur Selbstbestimmung ohne Sprache ganz gewiss nicht geschafft. Sprache muss schon sehr früh, wenigstens rudimentär, zur Verfügung gestanden haben, sodass nunmehr Kultur an die Stelle von Natur treten konnte, sodass der Zwang der Instinkte durch zunehmend autonom werdende Selbstorientierung kompensiert werden konnte. Sich von dieser Instinktsicherung zu lösen, das ist das eigentliche Wagnis, was offenbar noch bis auf den heutigen Tag viel Anlass zur Sorge, zu Ängsten und Nöten bereitet. Wir haben immer ein etwas ungutes Gefühl, sobald wir uns auf eigene Füße stellen. Es muss eine katastrophale, existenzielle Krise gewesen sein, die beim Übergang vom Affen zum Menschen ausgelöst wurde. Das war die Mutter aller Krisen. Und bei der Auslösung, ebenso wie bei der Bewältigung dieser Krise, war und ist Sprache als Medium alles entscheidend. Anstelle der Instinkte werden andere Mächte konzipiert, weil Menschen seither sich ihre Wirklichkeit selbst erschaffen, zumeist aber vorgeben lassen. Gehen wir über zur Zivilisation. Der Übergang vom Affen zum Menschen ist ebenso schwer vorstellbar wie die Initiative, die vor etwa 14.000 Jahren den Prozess der Zivilisation ausgelöst hat. Es wäre naiv zu glauben, dass irgendwelche Völker einfach plötzlich mit Tier- und Pflanzenzucht, Landwirtschaft und Sesshaftigkeit beginnen. Warum sind diese ersten Bauern nicht einfach immer wieder überfallen, ausgeraubt, verschleppt und auch getötet worden? Die einschlägigen Mythen ahnen, wie die beiden größten Krisen der Menschheit ausgelöst worden sein könnten. Das wird deutlich im Paradiesmythos und auch beim angeblichen Brudermord zwischen Kain und Abel. Höchst interessant wird es, sobald wir die Ursprungsmythen mit den Erkenntnissen aus Anthropologie und Ethnologie konfrontieren. Ethnologisch betrachtet können Kain und Abel gar keine leiblichen Brüder gewesen sein. Hirten gibt es seit etwa 40.000 Jahren. Ganz entscheidend ist dabei der Hund. Aber Bauern gab es dagegen erst sehr viel später. Der biblische Mythos betreibt Selbstmissionierung für einen Gott, der im Himmel wohnt. Nicht wie die Erdgeister im Boden, was einem Bauern sehr viel näher kommt. Selbstverständlich geht der Rauch des Bauern zu Boden und das ist eigentlich ein gutes und kein schlechtes Zeichen. Bei diesem Opferwettstreit handelt es sich daher um einen missglückten Missionsversuch. Der Hirte versucht dem Bauern einen Gottesglauben näher zu bringen, der überhaupt nicht zu ihm passt. Es kommt darauf zu einem dramatischen Geschehen. Nach der Tat beklagt sich Kain, übrigens zu Recht, bei diesem voreingenommenen Gott, der sich ungerecht verhalten und den Hirten aus alter Gewohnheit bevorzugt hat. Ohnehin wirkt der Gott des Alten Testaments wie einer, der selbst erst noch erwachsen werden muss, um seiner Rolle gerecht werden zu können. Aufgrund seiner Anklage gegen diesen Gott verhandelt Kain für sich und die Seinen ein ganz bemerkenswertes Schutzversprechen heraus. Das Kainsmal ist ein Erkennungszeichen. Es macht ihn einerseits als Mörder kenntlich, zugleich ist es aber auch ein Schutzzeichen, dass Kain und seine Nachkommen unter dem besonderen Schutz einer Macht stehen. Nicht von ungefähr beanspruchten alle Herrschaften, die nicht selten mit Priesterschaften einen Nexus der Macht gebildet haben, für sich den Hirtenstab. Die Symbolik vom guten Hirten wird häufig bemüht, um allerdings zu verdecken, dass diese Herrschaften ihrerseits den größten Teil der Freiheit wieder nehmen, den sich die Menschheit durch den Auszug aus dem Paradies doch eigentlich erkämpft hat. Allerdings sind die Mythen und Symbole sehr nahe an dem, was wir wissenschaftlich über die neolithische Revolution seit wenigen Jahrzehnten ziemlich genau wissen. Demnach wurde der Prozess der Zivilisation durch eine elitäre, eurasische Jägerschaft in Gang gebracht und dann immer weiter vorangetrieben. Das ist jetzt keine Spekulation mehr, das sind Fakten. Ja? Diese Jäger kamen schon seit geraumer Zeit immer wieder an denselben Ort, aber eines Tages haben sie beschlossen, auf dem Göbekli Tepe, einem Hügel im Osten der heutigen Türkei, ihren Göttern und vor allem sich selbst einen steinernen Tempel zu errichten, der über Jahrtausende als heiliger Versammlungsort für Opferkulte, Initiationen und auch als Ort für die Inszenierung von Mysterien immer wieder besucht wurde. Bei diesem Projekt ist es jedoch von Anfang an zu einem aberwitzigen Problem gekommen. Wie soll man eine große Anzahl nicht sesshafter Menschen über Wochen und Monate angemessen vergöstigen? Vor allem der Alkohol war immer wieder ein Motiv. Also das kann man jetzt ausführen und dann, also man kann das zeigen, ja? Also wie das gemacht worden ist. Diese ganzen Techniken, landwirtschaftlichen, haushalterischen Techniken liegen vor und man nimmt das jetzt zusammen. Ja? Also im Umkreis von Göbekli Tepe gibt es also in ca. 100, 150 Kilometer Entfernung gibt es Musterhöfe, die haben damals Pilotprojekte gemacht. Nee, das ist schon aber auch eine ziemlich interessante Angelegenheit, die damals da vor sich gegangen sein muss. Sie müssen ja erst, also Sie müssen die Technik nicht unbedingt entwickeln. Die Techniken sind schon da, aber Sie müssen sie zusammenbringen. Ja? Was ist Landwirtschaft? Landwirtschaft ist ungeheuer viel an Technik, ja? Ungeheuer viel an Integration verschiedener Techniken. Diese Jäger, die sich dort immer wieder einfanden, sind das, was wir uns hinzudenken müssen, wenn wir die ersten Bauern vor Augen haben. Mit diesen Jägern kam eine elitäre Herrschaft von Menschen über Menschen in die Welt. Die Jäger wurden zu Herren und alle anderen zu ihren Untertanen oder aber zu Feinden erklärt. Die Jagd auf Menschen und die Unterwerfung ganzer Völker wurde nun zur eigentlichen Jagdbeute im Kampf um Anerkennung, Ruhm und Ehre. Unterworfene Völker wurden zu tributpflichtigen Untertanen, die fortan auf Gedeih und Verderb abhängig wurden von ihren Herrschaften, die über Krieg und Frieden, über den Landfrieden, die Sicherheit der Wege, über die Marktordnung, die Kornkammern, die Tempel und nicht zuletzt über Recht und Gesetz wachten. Bei der Initiative zum Prozess der Zivilisation muss von Anfang an eine Macht im Hintergrund gestanden haben, die das Ganze in Gang brachte und dann auch in Gang gehalten hat. Fragen wir nach dem Übergang vom Affen zum Menschen, also nach dem Ursprung des Menschen, dann brauchen wir wieder eine solche Hypothese. Wir brauchen eine ähnliche Annahme für so etwas wie eine Macht, die im Hintergrund stand und die Entwicklung nicht nur initiiert und ermöglicht, sondern vorangetrieben hat. Es muss ein entsetzlicher Schock gewesen sein, plötzlich nicht mehr in der Tierwelt dazuzugehören. nicht mehr in der Natur aufzugehen, sondern aus geheimnisvollen Gründen ausgeschlossen zu sein. Genau das wird dann auch aufgegriffen von den einschlägigen Mythen über die Vertreibung aus einem vormaligen Paradies, das wir uns allerdings ganz anders vorzustellen haben. Die Mythen unterstellen gern als Grund für dieses Urvertrauen der Menschheit eine Unbotmäßigkeit gegenüber einer höheren Instanz. Man hat gegen die Gartenordnung verstoßen und die Kirche macht eine ganz große Geschichte der Erlösungsbedürftigkeit daraus, die Erbsündenlehre, den Opfertod am Kreuz und das Dogma von der alleinselig machenden Kirche. Aber in diesen frühen Stadien der Menschheit gab es noch gar keinen Garten und auch keinen Gottesglauben, sondern nur die freie Natur und erste Vorstellungen darüber, dass alles beseelt sei von eigentümlichen Geistern, mit denen man nach Möglichkeit im Einvernehmen leben sollte. Panpsychismus und Pantheismus stehen am Anfang der Religionsgeschichte. Der Monotheismus kann, ebenso wie der Polytheismus, erst nach der Zivilisation aufkommen. Also kann die Instanz, die in dieser Urkrise aller Krisen durch Ungehorsam missachtet wurde, gar kein Schöpfergott gewesen sein. Die einschlägigen Narrative kommen erst sehr viel später auf. Und dennoch hat diese urtümliche Instanz etwas von einem Gott. Es handelt sich um die quasi göttliche Autorität ehedem tierischer Instinkte, auf die plötzlich nicht mehr gehört wurde. Es muss wieder eine Macht im Hintergrund gewesen sein, die nicht nur für die Vertreibung sorgte, sondern auch dafür, dass die Entwicklung nicht wieder rückgängig gemacht werden konnte. Vermutlich haben die ersten Vormenschen nicht freiwillig, sondern notgedrungen ihr vormaliges Affenleben aufgeben müssen. Die Vertreibung aus dem ehemaligen Paradies dürfte durch kriegerische Auseinandersetzungen mit anderen Affen ausgelöst worden sein. Wir haben falsche Vorstellungen von den Verhältnissen in der Natur, die wir nur zu gern als heile Gegenwelt zur menschlichen Kultur idealisieren. So musste die bekannte Affenforscherin Jane Goodall zu ihrem eigenen Entsetzen von einem Krieg bis hin zum Blutrausch unter Affen berichten. In den Jahren 1974 bis 1978 kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Schimpansengruppen im Gombe Stream Nationalpark in Tansania. Eine Gruppe hatte sich gespalten und beide Parteien gingen aufeinander los im Schimpansenkrieg von Gombe. Die Annahme wäre also nicht aus der Luft gegriffen, dass die ersten Vormenschen nicht freiwillig auszogen, sondern ausgestoßen worden sind. Das war die Mutter aller Krisen. Dass daraus etwas derart Unwahrscheinliches wie menschliches Leben mit Bewusstsein, Sprache, Kultur und Geist entstehen sollte, war wirklich nicht vorherzusehen. Und dennoch ist es gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass die Entwicklung zwangsläufig diesen Weg nehmen musste, wenn wir bedenken, dass der Rückweg ins Paradies verschlossen war. Nicht durch den Erzengel Gabriel, sondern durch feindlich gesinnte Affenhorden. Darauf sind die ersten Vormenschen ausgezogen aus der Natur, um die Welt zu entdecken und sich selbst immer höher zu entwickeln. Im Menschen hat die Natur ein Auge aufgetan, um sich selbst in den Blick nehmen zu können. Seither läuft dieses bemerkenswerte Programm. Wir sind die, die über das Kuckucksnest fliegen. Naja, und es gibt bei Friedrich Nietzsche Beispiele. Ich will eine Stelle zitieren bei Rainer Maria Rilke, die erste in dieser Elegie, wo dann auch reflektiert wird, wie wir uns in den Tieren spiegeln und uns versuchen vorzustellen, wie die wohl empfinden und wie die uns vielleicht ansehen, ja? Was sie dächten, wenn sie dächten. Und so verhalte ich mich denn und verschlucke den Lockruf dunklen Schluchzens. Ach, wen vermögen wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht. Und die findigen Tiere merken es schon, dass wir nicht sehr verlässlich zu Hause sind in der gedeuteten Welt. Naja, also wir haben die Instinkte überwunden. Und es entsteht allmählich, es entfaltet sich ein höheres Bewusstsein, das immer mehr auch das eigene Sehen thematisiert. Das eigene Sehen können wir sehen, das Beobachten können wir beobachten, wir können das Reden bereden, das Denken bedenken. Das alles wird im Verlaufe der Geschichte der Menschheit immer weiter und höher entwickelt. Täglich, also tatsächlich operieren unsere Bewusstseinsprozesse, ohne dass wir es merken, auf eine höchst komplexe Weise mit Beobachtungen von Beobachtungen. Also mit Beobachtungsbeobachtungen, die noch dazu abgeglichen werden zwischen den einzelnen Sinnen. Inzwischen wäre Multiperspektivität eigentlich bereits möglich, aber die Diskurse sind noch nicht dazu angetan, für die dazugehörige Kunst, das Denken in der Schwebe zu lassen, haben viele weder die Nerven noch den kühlen Kopf und auch nicht das warme Herz. Ich habe mir deswegen als Emblematik für mich selbst eine Feder genommen. Also die Feder, die immer schweben soll, ja? die in der Schwebe gehalten werden soll durch die Atemluft derer, die sprechen. Ja? Die darf nie zu Boden fallen. Ja? Das ist das schwebende Denken. Ja? Ich überschlage ein wenig etwas und komme auf historisch wirksame Figuren zu sprechen, auf Gestalten. Religion, Priester und Autoritäten versprechen, Gehorsam werde belohnt. Die seelische Last würde von einem genommen, wenn man sich nur von ihnen führen lässt. Aber Philosophie ist der natürliche Feind dieser Entmündigungen, weil sie Selbstansprüche hebt, mit solchen Überwältigungen umgehen zu können. Das ist ja die Sache. Ja? Also sie müssen es ja auch ertragen können. Also sie müssen ja schon auch mit der Angst umgehen können, die dann entsteht, wenn Sachen zugleich gelten sollen, die nicht zugleich gelten können. Also sie müssen schon auch bestimmte höhere geistige Kapazitäten infolgedessen entwickeln. Derweil zeigt uns der Prozess der Emanzipation, in dem auch wir nur eine Epoche unter vielen sind, ganz eindeutig gewisse Tendenzen. Es geht um mehr Autonomie, Individuation, Selbstorientierung und um die Entfaltung nicht nur von Sprache und Vernunft, sondern auch um sehr viel mehr an Selbstbewusstsein und vor allem um mehr Geist, Kultur und Schönheit. Ist doch ein nettes Programm. Zentral ist bei alledem das Verstehen, weil es mitunter sehr anspruchsvoll ist, sich in das Fremde und andere hineinversetzen zu können. Und das ist eine Fähigkeit, die wir in Dialogen praktizieren. Wenn Sie mal durch ein Café laufen und so ein bisschen reinhören, dann haben Sie meistens so eine Replik im Sinne einer Regieanweisung. Nein, nein, so darfst du dir das nicht vorstellen. Du musst dir das anders vorstellen. Also eher so und so. Das heißt, wir sind im Dialog intensiv damit beschäftigt, uns wechselseitig in Situationen zu versetzen. Ja? Und dazu gibt es dann Regieanweisungen, wie man sich etwas vorzustellen habe, um dann erst bestimmte Wahrnehmungen zu machen. Ja? Das erst sind Dialoge, denn erst sie eröffnen, was unsere Neugier stillen kann, wenn zwei Menschen nicht nur die Köpfe, sondern ihr ganzes Urteils- und Empfindungsvermögen zusammenstecken. Daher auch rühren die vielen Regieanweisungen in diesen höchst persönlichen, intimen Gesprächen, wenn es heißt, nein, das musst du dir anders vorstellen, nicht so, wie du es gerade versuchst, sondern eben folgendermaßen. Dann folgen ganz konkrete Regieanweisungen für das eigene Vorstellungsvermögen. Erst das ist, was uns vom Tier zum Menschen macht und was uns auf längere Sicht betrachtet zu den Göttern aufsteigen lässt. Wenn es denn Menschen möglich wird. Es ist dieses dialogische Verstehen, in dem wir uns anreichern und Erfahrungen miteinander teilen können, indem wir mit unserer Fantasie ganz konkrete Experimente machen, um ganz genau in Erfahrung zu bringen, was es zu verstehen gilt. Verstehen ist kein Selbstzweck. Wir sind darauf angewiesen, weil natürliche Instinkte in der Natur orientieren können, aber nicht in der Kultur. Es sind anderweitige Zeichen zu lesen, zu deuten und zu verstehen. Das System der Orientierung ist die Kultur, die in der Menschheitsgeschichte von Anfang an kompensieren musste, was an natürlicher Orientierung in den künstlichen Lebenswelten nicht mehr hilfreich sein konnte. Aber der Emanzipationsprozess geht unentwegt weiter. Meine Damen und Herren, wir leben in unruhigen Zeiten. Die chinesische Verwünschung, mögest du in unruhigen Zeiten leben, wird gewiss einige Male in dieser Reihe zum Besten gegeben werden. Für den Philosophen Georg Friedrich Wilhelm Hegel waren ruhige Zeiten nur ein leeres Blatt Papier in der Weltgeschichte. Führen wir uns noch einmal die gesamte Menschheitsgeschichte vor Augen, vom Anfang bis hin zu einem mutmaßlichen glücklicheren Endpunkt, dann ist mit dem Austritt aus der Natur ein Bruch vollzogen, der sich nicht wieder heilen lässt. Allerdings können wir damit umgehen lernen, mit diesem Gefühl, dass immer irgendetwas nicht aufgeht, dass Glück viel zu kurze Verweildauer hat und dass wir oft zu schnell unterwegs sind, sodass uns unser Glück einfach nicht einholen kann. Ein Wesen, das sich in dieser Art über das tierische Sein erhebt, das sich frei machen kann von der vormaligen Fremdbestimmung, hat große Potenziale, sich auch über das Menschsein hinaus zu entwickeln. Der Mensch ist ein verborgener Gott, ein Deus absconditus, aber diese Göttlichkeit ist erst noch im Werden begriffen und das dauert. Adam und Eva hätten seinerzeit das Kleingedruckte im Paradiesvertrag nicht einfach wegklicken sollen. Sie wollten ja an die App heran. Dann hätten sie bereits gewusst, dass es eine ziemlich langwierige Angelegenheit werden würde, zu sein wie Gott. Es ist wie in Platons Höhle, nicht ganz freiwillig, dass sich da jemand überhaupt befreit. Im Gleichnis geschieht das mit körperlicher Gewalt, also die Person, die da befreit wird, die sich da zum Licht umdreht, wenn sie genau hingucken, es geschieht mit Gewalt, die will nicht. Das Fernsehprogramm ist aber zu gut in der Höhle. Nein, sie möchte gerne in der Gemeinschaft mit den anderen bleiben, ja? Die sich da über Schatten unterhalten. Ja? Also sie wird dann umgedreht mit Gewalt und sie wendet sich dann zum Licht und das tut weh. Ja? Also es wird immer wieder gesagt, wie schmerzhaft das ist, sich zum Licht hinzuwenden. Und das gibt jetzt einen Eindruck, dass die Menschheitsentwicklung auch eine sehr schmerzensreiche ist, also größtenteils Kopfschmerzen. Noch heute ist die Anzahl der Menschen, zu denen wir wirklich intensiven Kontakt und dementsprechend tatsächlich so etwas wie ein Verhältnis haben können, nicht über 150 Individuen. Das mag uns gering vorkommen, aber die mit jedem einzelnen Freund, mit jeder Freundin verbundenen mentalen Aufwendungen sind derartig hoch, dass wir uns einfach nicht mehr leisten können, ohne oberflächlich zu werden. Die Großhirnrinde, unser Neokortex, ist vermutlich entstanden, weil das Zusammenleben der Frühmenschen in kleinen Gruppen viel zu viel Kopfzerbrechen bereitet haben muss. Es ist wie bei unseren Geräten, dauernd sind Updates erforderlich und schon bald sind sie den steigenden Anforderungen nicht mehr gewachsen. Und das geht nicht nur mit unserer Technik so, sondern das geht mit uns so. Und wir sind jetzt auch wieder mal am Limit angekommen. Ja? Wir sind wieder mal in einer Situation, in der uns alles über den Kopf wächst und daher ist man eigentlich auch so grundaggressiv momentan. Die Anforderungen steigen täglich, sodass eine Meldung aus den frühen Zeiten der Betriebssysteme wieder in den Sinn kommt, Information Overflow. Immer ist es so, dass wir uns in der neuesten Technik spiegeln, daher ist dieser Begriff bald zum Muster geworden für die Diagnose der Informationsüberflutung. Wir stehen immer wieder neu am Limit unserer geistigen Kapazitäten. Und ja, und was folgt, ist das Unbehagen in der Kultur. Und unter den gestiegenen Erwartungen und den wachsenden Informationsfluten ist beim besten Willen nicht mitzuhalten. Worauf der Burnout entsteht, den wir gerade zu verzeichnen haben. Bekannt sind die Begriffe Krise, Katharsis und Transformation aus Medizin, Jurisprudenz, Psychologie und Theologie. Es beginnt mit der Krise. Das ist der Moment, in dem das Ungeheuer die Bühne betritt. Also dann geht es um Leben und Tod. Bezeichnet wird damit auch genau derjenige Augenblick, in dem das Gericht sich zur Urteilsfindung zurückzieht. Ja? Das ist die Krise, weil zwischen Kopf ab und Freispruch ist ja alles drin. Ja? Derweil ist die Katharsis ein Prozess der Verwandlung. Genau danach wird auch vor der Urteilsfindung gefragt, wenn der Angeklagte das letzte Wort hat. Ja? Es geht tatsächlich um nichts Geringeres als um die Erlösung von einer Schuld durch Buße, Vergebung und Versöhnung. Die Katharsis zielt auf Erlösung. Notwendig sind sehr, sehr, sehr tiefgreifende Wandlungsprozesse, in denen die vormalige Identität gewechselt wird wie in einer Metamorphose. Die Katharsis ist ein Durchgangsstadium von einer vormaligen Wirklichkeit, die in eine Krise geraten ist, bis hin zur Entwicklung einer neuen Identität. Darauf folgt dann die Transformation. Das ist so in etwa das Muster. Naja, und das Urmedium ist die Sprache. Ich will das mal kurz skizzieren. Sprache ist Menschwerdung, Instinktersatz, Emanzipation von der Natur. Schrift ist Hochkultur, Handel steuern, Dichtung und Philosophie, aber auch heilige Bücher. Das Alphabet ist eine ganz interessante Angelegenheit, das ist die Demokratisierung der Schrift. Ja? Sie wissen, es gab ja vorher die Schriftgelehrten, ja? Das war nicht jedermanns Sache, das war eine Herrschaftstechnik. Ja? Der Buchdruck führt zum Humanismus und zur Reformation. Die Zeitung führt zum Sozialismus und zum Liberalismus. Der Rundfunk zu Kommunismus und Totalitarismus, wenn der Führer spricht, oder diese Lautsprecher in China oder Russland. Kino, Film und Fernsehen, das ist dann Konsumismus, Massenhedonismus, die Ablenkung der Diskurse. Digitalisierung, und das führt zu Governance, also neue Herrschaftsformen in Wirtschaft, Verwaltung und Kultur, Überwachung und Manipulation der Diskurse. Internet. Das führt zu den sozialen Netzen. Ja, man kann jetzt spekulieren, ne? Also zu einer Demokratisierung der Öffentlichkeit, zu einer Partizipation, zu mehr Partizipation, zu direkter Demokratie. Ich finde es bemerkenswert. Also die Technik ist da, aber wir kaufen nur im Internet und verkaufen. Aber warum gibt es immer noch Wahlmännerausschüsse? Ja? Warum gibt es immer noch Repräsentanten? Können wir nicht reden? Haben wir keine Meinung? Also achten Sie drauf, deswegen sind auch Politiker eigentlich gar nicht so erfreut von dieser technischen Entwicklung, die da mit dem Internet einhergeht. Ja? Man braucht keinen Repräsentanten mehr. Und ich bin ja auch nun schon etwas älter und ich finde es ganz bemerkenswert, wie dann in Hearings mit Politikern dann gesagt wurde, ja, ich bin ja nächste Woche in Bonn. Ja? Also damals war Berlin noch Bonn, da werde ich den Herrn Minister so und so treffen und ich werde ihn darauf ansprechen. Oh. Elon Musk und der Algorithmus der Macht. Wer die Sprache beherrscht, kann Macht für sich beanspruchen, weil damit die Konstruktion der herrschenden Meinung zumindest beeinflusst werden kann. Elon Musk will angeblich den Algorithmus veröffentlichen, der hinter Twitter steckt. Aber es sind Hunderte. Außerdem bräuchte man das Material, mit dem diese Algorithmen angelernt worden sind. Via Twitter verkünden die Alphas unter den Journalisten seit geraumer Weile, wo die herrschende Meinung liegt. Aufstrebende Nachwuchstalente haben das Credo der mächtigen Meinungsmacher dankbar übernommen. Die vierte Gewalt ist keine mehr, sondern selbst zum Teil des Problems geworden. Sie hat sich zum Angstbeißer entwickelt, weil sie längst vor dem Internet in die Knie gegangen ist. Als das Privatfernsehen aufkam, hatten die öffentlich-rechtlichen Anstalten schließlich auch nichts Besseres zu tun, als sich ein schlechtes Beispiel an der neuen Konkurrenz zu nehmen. Die hermetische Meinungsbildung via Twitter wirkt wie die heilige Inquisition der römisch-katholischen Kirche. Ausgestoßen zu werden aus der Gemeinschaft ist seit Anbeginn der Menschheit die ultimative Katastrophe. Während die Kirchen immer weniger relevant sind in Fragen der Orientierungsorientierung, haben Pressevertreter längst die Rolle der Kirchenfürsten übernommen. Naja, und wenn Elon Musk jetzt da mit seiner Entourage wie so eine Besatzungsstreit macht, eingefallen ist. Man hat also die Chefs erstmal entlassen und hat dann sich in einer Etage verschanzt und lässt sich dauernd irgendwelche Codes ausdrucken, die dann getestet werden. Es ist interessant, was daraus werden wird. Ja? Es ist interessant, was daraus werden wird, dass jetzt nichts mehr unöffentlich ist, ja? Also wir sind überfordert, wenn man sich überlegt, dass also tatsächlich, dass man lügen kann, wie gedruckt oder was zitierte, ein Kollege zitierte immer seine Mutter, die dann sagte, ja, aber was sind das für Zeiten, wenn nicht mal mehr stimmt, was in der Zeitung steht? Naja, jetzt hat Elon Musk schon ein Satellitensystem unter sich, das der Kommunikation vor allem in Kriegsgebieten dient. Jetzt will er auch an die Kommunikation selbst heran. Tatsächlich geht es um unsere Diskurse. Aber ich habe mir dann gedacht, sind Märchen, Mythen und Metaphern nicht auch wie Algorithmen? Und ist nicht die Ariadne eine, die sich mit Labyrinthen auskennt? Ganz so neu ist das alles nun auch wieder nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Gegenwart zu deuten. Ich komme zum Schluss. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Gegenwart zu deuten, aus der Perspektive des Mythos und aus der Utopie. Für die Mythen ist das Unheil, das hätte verhindert werden sollen, schon längst eingetreten. Der ideale Zustand liegt angeblich in den Sümpfen einer Vergangenheit, die auch sehr umnebelt ist. Für die seit geraumer Zeit nicht mehr sonderlich hoch angesehenen Utopien liegt es dagegen in der Zukunft. Ganz in diesem Sinne lässt Ernst Bloch sein Prinzip Hoffnung im Band 3 auf Seite 1628 folgendermaßen enden. Und achten Sie bitte auf das allerletzte Wort. Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte. Ja, alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt als einer Rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende. Und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden. Das heißt, sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat. Ich danke Ihnen.
Ja, Herr Nen, herzlichen Dank. Die Diderot-Anekdote hat mich zumindest gelehrt, warum Affen nicht sprechen. Sie wollen nicht getauft werden, das ist der Grund. Nun gut. Ja, also Sie empfehlen uns, wenn ich das richtig verstanden habe, Utopisten zu werden und nicht Mythologen?
Ja, ja. Oder beides. Man muss sich ja nicht entscheiden.
Also Sie nehmen es westfälisch. Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Ja, katholisch. Also da bin ich dann wieder katholisch. Also man kann ja erst sündigen und dann weichen. Ja.
Ja, vielleicht wollen Sie mitsündigen ein bisschen einsteigen in die Diskussion. Vielleicht haben Sie Fragen oder Anmerkungen. Solange Herr Nenne noch da ist, können Sie noch was sagen und fragen. Später ist er weg. War das eine negative Utopie? Wer weiß.
Also. Ja, dieses dunkle Bild von Benjamin, also der Engel der Geschichte mit den Trümmern. Natürlich haben wir diesen Eindruck. Und das haben wir, diesen Eindruck haben wir vielleicht auch vor unserer eigenen, angesichts unserer eigenen Endlichkeit. Ja? Also es wird alles immer schneller, es verändert sich alles immer schneller. Die Älteren haben den Jungen auch gar nichts mehr zu erklären, ja? Weil die Jungen das einfach besser wissen. Das mag alles sein und trotzdem, wir vergessen wohl ganz offenbar ganz große Teile in der Welt. Also wir vergessen den Geist. Wir vergessen vor allem eines, darüber mache ich gerade ein Seminar, ganz bewusst. Ich mache gerade ein Seminar über die Schönheit der Seele. Das ist eine Anspielung auf Platon, wie sowieso der größte Teil der Philosophie nur aus Fußnoten zu Platon besteht. Und gemeint ist Folgendes, wir setzen sehr häufig nicht auf das richtige Pferd oder wir sehen die anderen Pferde nicht, die auch im Rennen sind. Die Psyche ist part of the game. Die Psyche ist zum Teil auch ein Biest. Ja? Sie ist narzisstisch, rachsüchtig, ehrgeizig. Sie stellt sich gern als Opfer dar, ist aber Täter. Die Psyche ist so vertrauenswürdig nicht. Interessant ist die Seele. Das kann man sehr schön an dem Beispiel vom Himmelswagen, von dem Seelengespann erkennen. Also das ist wieder ein Platon-Bild. Die Götter haben zwei gute Pferde, die Menschen haben ein gutes und ein schlechtes. Und in einigen Darstellungen ist es tatsächlich so, das eine Pferd, das Gute, das will nach oben, zu den Ideen. Ja? Das schlechte Pferd will nach unten. Ja, dreimal dürfen Sie raten, warum? Weil da noch eine Rechnung offen ist. Ja. und im Grunde genommen haben Sie da letztlich den Ansatz einer Ethik, die tatsächlich das, was man als göttlich betrachtet, ernst nimmt. Also wir können auch Gott ohne Gott denken. Ja? Einfach uns Vorstellungen machen über das Göttliche. Und die Psyche ist es nicht. Ja? Die Psyche ist zu irdisch. Ja?
Ich versuche es zusammenzufassen. Das sind im Grunde zwei Akzente, die Sie setzen. Sie gehen auf Kain und Abel ein, sagen, ist das nicht eine Dualität zwischen Rationalität und Poesie? Und sind wir da nicht gerade sozusagen mitten in dem Streit? Und jetzt habe ich meine Zusammenfassung Ihrer zweiten Frage nicht mehr präsent. Könnten Sie kurz die zweite sagen? Ja, also ist die Digitalität sozusagen die Beförderung dieser Auseinandersetzung oder nicht?
Ach, das ist jetzt ein schönes Beispiel, um zu demonstrieren, was multiperspektivisches Denken bedeutet. Ich widerspreche Ihnen nicht. Ja? Wenn Sie das so applizieren, also Kain sei Rationalität, Abel sei etwas Künstlerisches, Geistiges. Ja? Das ist denkbar, das ist interpretabel, das ist Interpretationssache. Meine Vorstellung ist insofern eine andere, als dass ich sehr viel mehr Archäologie im Hintergrund habe, auf die es mir ankommt. Also ich sehe in Abel einen Vertreter der Hirten und die Hirten haben sich eigentlich als Geistliche bei den Herrschern verdungen, das Volk zu steuern. Ja? Also die Priester und Herrscher arbeiten zusammen und der Abel ist ein Priester. Oder der Hirte wird zum Priester in den neuen Staaten, die da auftauchen. Ja? Und als solcher wird er erschlagen. Ja? Das heißt, es geht letztlich um Macht und es geht darum, dass die Macht immer ganz gerne die Götter bemüht, sich zu legitimieren. Und vor allem wird auch eines getan, um Herrschaft zu legitimieren. Menschen werden schlecht geredet, also der Misanthropismus. Ja? Menschen brauchen Aufsicht, sie sind hinterlistig, faul und feige und gefräßig und ich weiß nicht was. Und wenn das nicht alles kontrolliert wird und wenn da nicht Druck ausgeübt wird und Strafen, dann wird das alles nichts. Ja? So legitimiert sich Herrschaft. Und ich meine, jeder von uns hat das Recht, seine eigenen Fehler zu machen, weil jeder von uns einen anderen Lebensweg hat. Wir alle müssen uns entwickeln und jeder muss sich auf seine Weise entwickeln. Und wir brauchen keine Vormünder. Ja? Und wir brauchen inzwischen auch keine Repräsentanten mehr, die für uns sprechen. Ja? Seit dem Humanismus ist das klar. Das war dann übrigens aber auch der Streit zwischen Luther und, Erasmus von Rotterdam. Ja? Kann man sich selbst erlösen oder braucht man dazu Gnade von Gott? Luther zufolge brauchen sie Gnade von Gott. Ja? Können sie nicht selber. Erasmus von Rotterdam, das ist Humanismus. Nein, sie müssen es selbst machen. Ja? Sie müssen sich entwickeln, sie müssen sich entfalten, ja? Auf ihre Weise, sie müssen das ihre entfalten. Ja? Und ich bin der festen Überzeugung, dass jede Form von Herrschaft sich zu rechtfertigen hat, dem gegenüber, ob sie nicht der Entwicklung des Menschengeschlechtes im Wege steht, aufgrund kurzfristiger Interessen. Ja?
Sie werfen ein, ist nicht die Entwicklung der Technik, die Digitalisierung sozusagen der Motor der Entfremdung und wird der Mensch dadurch eben entmachtet?
Es ist wie beim Wettrüsten zwischen Virus und Wirt. Das läuft seit Millionen von Jahren. Das hat auch schon mal dazu geführt, dass wir uns die Mitochondrien eingefangen haben. Die Mitochondrien sind offenbar, es sind also energieleistende Module in jeder Zelle eines höheren Lebewesens. Das kommt offenbar durch eine Virusinfektion. Ja? Das ist nicht unbedingt grundsätzlich immer schlecht. Ja? Es ist ein Rüstungswettlauf. Ja? Die Viren lassen sich immer was Neues einfallen. Und die Wirte lassen sich auch immer was Neues einfallen. Und ich finde, das ist schon auch ganz gut so. Es wird nicht so kommen, wie befürchtet. Es wird neue Phänomene geben, die sehr ungewohnt sind. Also es passiert nicht das, was wir befürchten, ja? Sondern es kommt immer ein wenig anders. Die Sache mit dem Algorithmus, was der Elon Musk da jetzt veröffentlichen will, hat mich erinnert an eine Passage, da saß ich in der Vorlesung in Münster bei Hans Blumenberg und der hat diese berühmte Passage kommentiert, die darin liegt, ja, hätten doch die Priester damals mal ins Fernrohr geguckt, dann wüssten sie doch, dass die Planeten um die Sonne kreisen. Ja. Und dann hat Blumenberg gesagt, was hätten sie denn, selbst wenn sie das gemacht hätten, was hätten sie denn gesehen? Nichts. Warum sieht man nichts? Weil die Grundlage zur kopernikanischen Wende, das sind unendliche Tabellen, die zum Teil Jahrtausende alt sind, die weitergereicht worden sind von Astronom zu Astronom. Sie können das nur mathematisch nachvollziehen. Und wenn Sie dieses neue Weltbild akzeptieren, wenn Sie das, sagen wir mal, auch nur hypothetisch zulassen, ja, also gut, gehen wir doch mal davon aus, dass die Erde um die Sonne kreist. Ja? Dann hat dieses Modell einen ganz bemerkenswerten Vorzug. Sie haben dann die Revolutionen der Planeten nicht mehr am Hals. Legen Sie sich mal sommertags auf die Wiese und schauen Sie in die Sterne, gucken Sie sich einen Planeten an und wenn Sie das systematisch machen, werden Sie feststellen, dass Planeten rückläufig sind. Rückläufig. Das kennen Sie aus der Astrologie. Wissen Sie, was das ist? Das ist von uns aus gesehen der Wendepunkt einer Ellipse, in der ein Planet wieder zurückkommt. Ja? Weil Sie das falsche Modell im Hintergrund haben. Ja? Bekanntlich drehen sich ja die Planeten, es dreht sich ja alles um die Erde. Und jetzt die andere Seite, die nicht astronomische. Die Sonne muss sich um die Erde drehen. Die Erde muss im Mittelpunkt des Kosmos stehen. Wissen Sie warum? Weil die Welt ist im Mittelalter zufolge eine Bühne, eine einzige Bühne. Und da ist jeder von uns Schauspieler und es gibt einen einzigen Zuschauer. Das ist Gott. Der schreibt alles auf. Deswegen muss auch die Erde eigentlich eine Scheibe sein. Ja? es kommt auf dieses Bild an. Ähnlich geht es auch im Darwinismus. Sie haben in der Bibel diese Aussage, und was du dem geringsten meiner Brüder angetan hast, das hast du mir angetan. Ja, ja. Wissen Sie, was infolge des Darwinismus passiert? Antihumanismus, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also, dass man auch sagt, ja, dass man dann sagt, die so und so sind ja auch nicht so weit entwickelt wie wir. Ja? Das heißt, wir müssen umgehen lernen mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und dürfen uns da nicht davon verwirren lassen in unserer geistigen Stärke. Spricht der Darwinismus, dass der Mensch sich aus dem Affen entwickelt hat, spricht das gegen den Humanismus? Ja? Das ist das Problem. Die Zeiten sind sehr häufig nicht reif, so eine Belastung zu verpacken. Sie werden irre, ja? Werden verrückt. Das ist die eigentliche Gefahr, dass wir uns verrückt machen lassen oder verrückt werden. Ja? Weil da sind noch eine Menge Herausforderungen, jede Menge. Ja?
Tja, dann lassen wir uns mal nicht verrückt. nicht von vielen Metaphern und vielen guten Ideen. So machen wir munter weiter. Vielleicht versuchen Sie es nächste Woche auch. Da haben wir zu Gast den Philosophen Professor Dr. Wolfgang Neuser von der Uni Kaiserslautern. Und der wird uns was erzählen über Zeitenwenden in der Geschichtswissenschaft. Hören Sie doch mal rein. Vielleicht ist es eine Strategie für anderthalb Stunden eine Auszeit vom Burnout zu nehmen. In diesem Sinne danke ich Herrn Nennen für die Auszeit vom Burnout und Ihnen fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend Ihnen. Wiederschauen.